Kamera 2 läuft, Kamera 1 läuft, Mikro läuft, los geht's. Es ist Freitag, 13 Uhr und wir sind in der KW 48. Decoding Brands, eure Marken-News der Woche entschlüsselt, erklärt und eingeordnet. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Decoding Brands. Ihr seid zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing und Markenperspektive. Und natürlich habe ich ein paar schöne Themen für euch aufbereitet und vor allen Dingen entschlüsselt, erklärt und eingeordnet. Und was ist die heutige Punchline? Ich würde mal sagen, die Brandmauer zur AfD fällt, Weihnachtswerbung ist out und Serviceplan widerspricht McKinsey. Ich würde sagen, genug geboten, los geht's.
Der Aufreger der Woche.
Und da waren natürlich die Medien voll mit den Haltungsaktionen und vor allen Dingen mit den Aufkündigungen der Mitgliedschaften beim Familienunternehmerverein. Was war passiert? Also folgendes, die Oberen des Verbandes, die Familienunternehmen, haben sich deutlicher in der Presse geäußert und vor allen Dingen dann auch später in der Pressemitteilung geäußert, dass ja also diese Brandmauer zur AfD, die ihrer Aussage nach selber übrigens auch in den Landesverbänden, also in den Subverbänden sozusagen noch nicht bestanden hatte, dass die sozusagen aufgelöst wird, weil sie eben nichts gebracht hätte. Oder anders gesagt, man würde jetzt wieder Diskurse und Gespräche mit der AfD führen. Einfach mal, wenn man sagt, Isolierung macht eben keinen Sinn. Man muss in den Diskurs eintreten, man muss wieder auch sich an einen Tisch setzen, damit man mal die Positionen austauschen kann und daraus vielleicht auch etwas Konstruktives für die Zukunft und natürlich für die Wirtschaft und auch den Erfolg der Familienunternehmen hier tun kann. Weil genau das ist ja die Idee des Verbandes. Nachdem sowohl der Hauptgeschäftsführer Albrecht von Hagen das Ganze eben medial gesagt hatte, als auch die Präsidentin Marie-Christine Ostermann das ebenfalls nochmal unterstützt hatte bzw. untermalt hat und wie gesagt die Pressemitteilung da auch noch rausging, kamen dann tatsächlich relativ schnell Kündigungen und zwar von einzelnen Verbänden und auch einige, die eben gesagt haben, sie prüfen das Ganze mal. Das war erstmal zu nennen Vorwerk. Als auch Rossmann. Und Rossmann muss man dazu sagen, die fallen jetzt schon das zweite Mal, würde ich sagen, etwas medialer stärker mit solch einer Haltungsaktion bzw. mit solch einer klaren, konsequenten Entscheidung auf. Da kommen wir aber gleich noch dazu. Als auch Melitta, die eben bekannt gegeben hat, man prüfe das Ganze. Und die Deutsche Bank war da auch noch mit in der Verlosung, weil die wiederum gesagt hatte, dass eine der Hauptveranstaltungen von dem Familienunternehmerverband eben im nächsten Jahr nicht in ihren Räumlichkeiten in Berlin stattfinden würde. Das heißt, man hat sozusagen diesen Vertrag auch storniert. Da war aber noch unklar, ist das jetzt einfach nur eine grundsätzliche Stornierung gewesen oder war das sozusagen eine Reaktion auch auf diese stärkere Kommunikation und auf diese Auflösung der Brandmauer. Und was können wir jetzt mal grundsätzlich daraus lernen? Was bedeutet das Ganze? Weil erstmal müssen wir festhalten, was sich schon zu Rossmann so ein bisschen angekündigt hat. Bei Rossmann muss man feststellen, dass sie, nachdem sie Tesla boykottiert haben, wo man ja eben gesagt hat, man möchte ab jetzt eben keine Tesla-Firmenwägen mehr kaufen bzw. leasen, dass man jetzt die zweite größere Aktion hier eben zeigt und damit auch seine Haltung unterstreicht, allen voran Raul Rossmann, die eben jetzt sagen, ja, das können wir nicht mit uns vereinen, dass dort eben eine teils als recht extrem eingestufte Partei irgendwie mit in den Diskurs eintritt und irgendwie mit diesem Verband in Verbindung gebracht wird. Dementsprechend müssen wir da erstmal festhalten, das ist ein guter Moment, um sich von Wokewashing fernzuhalten, weil, wenn das natürlich eine wiederholte Aktion, wie bei Rossmann eben der Fall ist, dann müssen wir so langsam feststellen, dass da so eine Art Konto entsteht, wo eben deutlich wird, okay, das ist meine Positionierung, dafür stehe ich offensichtlich oder stehe ich eben auch nicht. Dementsprechend müssen wir bei Rossmann eben, wie gesagt, zur Kenntnis nehmen, dass es schon so ein bisschen eine Art Haltungs-Unterstreichung sozusagen ist. Das andere Interessante müssen wir uns aber dann schon nochmal angucken, ja, was war denn jetzt eigentlich das Problem? Was hat vielleicht auch der Familienunternehmerverband jetzt falsch gemacht? Erstmal muss ich feststellen, das ist jetzt auch meine eigene Meinung, ich finde die grundsätzliche Idee sozusagen, diese Art von Brandmauer aufzulösen oder anders gesagt in den Diskurs, in die Konversation auch wieder stärker einzustehen und auch so sich wieder die Leute von der AfD sozusagen auch an den Tisch zu holen, finde ich mal so grundsätzlich gar nicht so falsch. Insbesondere auch, wenn man sich die Kommunikation des Unternehmerverbandes eben auch nochmal anschaut, die eben schon das sehr, sehr gut auch beschrieben haben, dass sie gesagt haben, okay, wenn wir das eben für die Zukunft auch irgendwie lösen wollen, das Thema, dann bringt Isolierung erstmal nichts. Und das muss ich auch teilweise sozusagen wissenschaftlich auch bestätigen, weil natürlich führt eben solch eine Isolierung, eine Ausgrenzung dazu, dass Identitäten eben in den Gruppierungen nochmal gestärkt werden. Das heißt also, diese Gruppe fühlt sich nochmal für sich eben ja, bestätigt sozusagen in ihrer Annahme, dass die AfD das einzig richtig ist und alles andere eben sozusagen nicht demokratisch mehr wäre und so weiter. Und dementsprechend ist es tatsächlich etwas, was man überprüfen sollte, ob sozusagen Ausgrenzung und Abgrenzung, Isolierung wirklich das richtige Mittel ist. Was man dem Verband aber vorwerfen muss, ist die Art und Weise der Kommunikation, weil wir kennen das auch aus unserer Kommunikation und Arbeit mit Verbänden zusammen. Verbandskommunikation ist natürlich ein heiliger Gral. Wie kannst du in dem Fall 6.500 Unternehmen irgendwie unter Kontrolle halten? Wie kannst du dafür sorgen, dass sie den Konsens sozusagen mitgehen, dass der entsteht etc.? Ja, du musst natürlich gewisse Instrumente einfach anschauen, wie zum Beispiel klare Stakeholder-Orientierung, Stakeholder-Analysen und dann vor allen Dingen einen systematischen und klugen Weg finden, wie du in die Kommunikation mit deinen Mitgliedern gehen kannst und wie du vor allen Dingen auch dafür sorgen kannst, dass deine Mitglieder, sag ich mal, auf dem Weg folgen und mal wahrscheinlich zumindest vorinformiert sind. Und ich muss irgendwie feststellen, das ist zumindest das, was man aus den Medien eben irgendwie entnehmen muss, interpretieren muss, dass offensichtlich so dieser Kommunikationsweg nicht komplett systematisch und nachvollziehbar gemacht wurde. Das heißt, es wurde eben nicht deutlich, dass die Mitglieder vielleicht vorab schon abgeholt wurden und es wurde, glaube ich, nicht ganz deutlich eben erklärt, was ist die wirkliche Position des Familienunternehmerverbandes, was ist also die Idee dahinter, diese Isolierung eben einfach auch aufzulösen. Weil wenn das klar gewesen wäre, wären vielleicht mehr gefolgt, beziehungsweise wäre vielleicht die Art der Kommunikation auch breitflächiger, auch über andere Mitglieder vielleicht mitgestreut wurden und man hätte vielleicht eine Art Konsens gehabt, beziehungsweise wäre zumindest mal dabei, dass dahinter eine Idee ist. Dass man sich in einer weiteren Folge auch genau überlegt, was heißt denn das jetzt eigentlich, diese Brandmauer aufzulösen? Also was heißt das ganz, ganz konkret in den Tools, in den Kontaktpunkten sozusagen? Bei welcher, sag ich mal, Tagung oder Versammlung sind sie denn dabei? Was bedeutet das direkt? Hast du da vielleicht einen besonderen Termin, wo du sagst, da sitzen die alle an einem Tisch, weil wir eben sagen, wir müssen uns das vielleicht anhören. Wie gesagt, wir müssen diesen Diskurs irgendwo auch wieder führen. Aber sowas muss man eben konkret machen und nicht so einfach mal sagen, ja, wir lösen jetzt hier die Brandmauer auf sozusagen, weil dann bleibt es natürlich, also entsteht natürlich da so eine allgemeine Haltung sozusagen. Und dann reagiert man auch mit einer sehr allgemeinen und eben nicht differenzierten Haltung, wie zum Beispiel, muss man dazu sagen, Milita gemacht haben, die erstmal gesagt haben, okay, wir kündigen jetzt hier nichts, sondern wir machen deutlich, da sind wir irgendwie nicht dabei. Ihr habt die Möglichkeit, das uns zu erklären sozusagen und dann werden wir möglicherweise Konsequenzen daraus ziehen oder auch nicht. Also dementsprechend müssen wir feststellen, oder ist das meine Quintessenz hieraus? Grundsätzlich mal für mich aus meiner Sicht nachvollziehbare Position und auch Meinung sozusagen des Unternehmerverbandes irgendwie ein gutes Ansinnen, was logisch hergeleitet wurde, allerdings schlecht kommuniziert wurde. Weg vom Aufreger hin zur guten Nachricht.
Die gute Nachricht der Woche.
Und das ist mal meine persönliche gute Nachricht, weil wer mir hier die letzten, ich glaube, 5 oder 6 Jahre folgt, der weiß, ich stehe auf Kriegsfuß mit den ganzen Weihnachtskampagnen. Warum? Weil ich eben sage, diese Weihnachtskampagnen sind rausgeschmissenes Geld, sind oftmals Selbstzweck. Mit dem Geld kann man ganz, ganz viele andere Sachen machen und vor allen Dingen ganz oft auch aus Sicht der, und darum geht es mir vor allen Dingen aus Sicht der Lebensmittel-Supermärkte als Beispiel, oftmals auch etwas, wo du tatsächlich kampagnentechnisch auch eine andere Richtung auch einfach eingehen könntest. Bestes Beispiel war ja damals die von mir stark kritisierte Penny-Kampagne, wo ich ihm sage, in Zeiten von Inflation, die ja 2023, 2024 ja durchaus Höhepunkt war sozusagen, auch im Gefühl der Menschen, dass man dann sagt, statt irgendwie Millionen für eine Kampagne auszugeben, könnte ich ja auch sagen, ich nutze diese Millionen, um vielleicht Menschen in irgendwie in der Form bei der Inflation zu unterstützen, weil Weihnachten steht vor der Tür. Also vielleicht machen wir irgendwie die Kinder und die Familien glücklich, gerade diejenigen, die es vielleicht stärker brauchen. Und das wäre dann eher ein gutes Investment aus meiner Sicht. Und genau das machen jetzt aktuell auch viele der Supermärkte, weil sie ziehen sich aus der sehr, sehr selbstzweckorientierten und vor allen Dingen sozusagen sehr Storytelling-schweren, aber oftmals nicht unbedingt markenspezifischen Kampagnenmechanik raus und gehen eher darauf zu sagen, welche Rolle haben Sie denn eigentlich in diesen Festtagen, in dieser Weihnachtszeit? Naja, Sie sind eben natürlich der Lebensmittellieferant sozusagen, der Lebensmittelhändler, wo du alles bekommen kannst, um deine Familie und dich selber sozusagen auch glücklich zu machen. Und dass man jetzt durch die Bank alle Lebensmittellieferanten oder besser gesagt Supermärkte dort draußen bis hin natürlich auch zu Edeka, die ja ähnlich wie Penny übrigens lange noch für ihre ganzen Haltungs- und Storytelling-schweren Spots bekannt waren. Selbst Edeka sagt jetzt, ja, wir machen eine Art Weihnachtsspot, aber der ist hoch conversion-orientiert und vor allen Dingen auch sehr, sehr stark an dem eigenen Produkt und auch dem eigenen Claim dran. Bei Edeka bedeutet das, dass man das Edeka A-Team gegründet hat, wo man dann eben so 5 Edeka-Mitarbeitende, ob die jetzt echt sind oder nicht, keine Ahnung, auf jeden Fall Mitarbeitende eben als Schauspieler womöglich sieht, die dann praktisch zeigen, naja, welche Rolle haben sie denn eigentlich da in den Festtagen? Das heißt, sie sorgen natürlich für die besten Rezepte und für das beste Essen und für die besten Lebensmittel. Das Ganze eben natürlich untermalt von dem Claim, wir lieben Lebensmittel. Und in eine ähnliche Kerbe gehen jetzt eben auch alle anderen rein, aber insbesondere auch Netto, die jetzt diese Woche auch für Schlagzeilen gesorgt haben, weil sie nämlich sagen, wir ziehen uns tatsächlich auch aus diesem prunkvollen Weihnachtsspot-Thema einfach raus und machen das nicht mehr so stark, auch medial inszenieren wir das gar nicht mehr so stark. Und Netto war auch vor ein paar Jahren auch noch relativ weit vorne dabei, ähnlich wie Penny und Edeka auch selber, dort immer wieder auch so einen, ja, wie ich schon gesagt habe, sehr emotional schweren Spot eben auch zu lancieren, der allerdings nur erst in 2, der 3., 4. Instanz irgendwie auch auf die Marke eingezahlt hat. Und das müssen wir als Trend schon ganz, ganz klar feststellen. Der zweite Trend, den wir feststellen müssen, ist übrigens das sogenannte Regifting, wie es Mark Ritson genannt hat, nämlich den Versuch, Weihnachtsspots sozusagen wieder rauszuholen, so ein bisschen auch in die neue oder in die aktuelle Phase einzuführen, aber grundsätzlich auf der Struktur aufzubauen. Das wiederum macht nämlich Mediamarkt, die 2023 schon gesagt haben, driving home to fix this, was natürlich die Idee hatte, zu sagen, hey, wir müssen uns Weihnachten gerade die jungen Leute darum kümmern, dass sozusagen die WLAN-Geräte und Fernseher und Computer und iPads bei den Eltern sozusagen und Großeltern wieder auch funktionieren. Das ist so die Aufgabe. Und jetzt sagen sie nämlich driving home to make it stressless. Also ähnliche Idee auf jeden Fall, auch ähnlicher Songtext, natürlich in Anlehnung an driving home for Christmas. Und man sieht dort einmal mehr musikalisch sehr gute Mitarbeiten, original Mitarbeiten in dem Fall von Mediamarkt, die man sozusagen sieht. Erstens werden sie performen und singen und die dann natürlich die Geräte als auch die Geschenke sozusagen bringen. Aber bei den Geräten geht es eben gerade darum, dieses Service Qualität von Mediamarkt Saturn einmal mehr deutlich zu machen. Und das geht natürlich komplett in Line mit der Gesamtstrategie von Mediamarkt Saturn, dass man eben einmal mehr stärkt, hey, wir sind der Service-Champion, wir sind der Exzellenz-Champion. Das ist ja die Strategie, die seit 2-3 Jahren sehr stark von dieser Marke eben aufgebaut wird. Und die Kampagnen, als auch die Weihnachtskampagnen, sind jetzt eben dafür da, diese Strategie und diesen Punkt noch deutlicher sozusagen zu festigen und in den Köpfen der Menschen eben auch zu produzieren. Und was ich noch sehr bemerkenswert daran fand, einige wissen ja, dass Jürgen Klopp tatsächlich Testimonial ist von Mediamarkt Saturn. Und in diesem knapp einmütigen Spot kriegt Jürgen Klopp wohlgemerkt knapp 2-3 Sekunden Air- bzw. Visibility Time. Das heißt, also man sieht ihn gar nicht, sondern erst ganz am Ende, wo er dann gerade so grinsend typisch auf Jürgen Klopp-Manier und Art natürlich kommt, wo er dann sozusagen den Weihnachtselch jetzt gerade nochmal anstöpselt und ihn zum Erleuchten bringt sozusagen. Das heißt also, Jürgen Klopp spielt eine Rolle, ist aber der letzte Abbinder, der am Ende nochmal kommt und gar nicht so der Aufmerksamkeitsfänger. Das finde ich einmal mehr total bemerkenswert, dass Mediamarkt auf eigene Mitarbeitende setzt, zweitens natürlich diese Service-Champion-Exzellenz, also ihre Services wirklich in den Mittelpunkt rückt, weil das ist der Differenzierungsfaktor gegenüber Amazon und Co. Und drittens, dass man zwar einen ziemlich guten, krassen Testimonial hat, der allerdings sozusagen eher so eine subtile Rolle einnimmt und nicht die ganze Aufmerksamkeit von der Marke ab zieht und dadurch, sage ich mal, so ein bisschen vielleicht auch von den Botschaften ein Stück weit ablenkt. Und das finde ich tatsächlich eine bemerkenswerte Strategie einmal mehr. Also mir feststellen, Weihnachtswerbung ist irgendwie out. Es geht in dieser Zeit mehr denn je deutlich zu machen, wofür du stehst und was du auch mit deinen Produkten bewirken kannst in dieser Zeit.
Die Marketing-Themen der Woche.
Und da müssen wir bei Katjes mal feststellen, Katjes lässt die Sau raus. Und das ist insofern erstmal nichts Neues, weil die meisten wissen natürlich, dass Katjes seit 2016 komplett auf vegetarische Fruchtgummis und Süßigkeiten umgestellt hat. Und ich glaube, seit 2018, 19, 20 irgendwie so in dem Dreh sogar auf vegan komplett umgestellt hat. Und damit ist man natürlich deutlich Marktführer als auch sozusagen, ja, ich sag mal Bedeutungsführer oder also Kategorieführer, dass man eben für Fruchtgummis dasteht, die vegetarisch bzw. vegan sind. Und diese Kommunikation verstärkt Katjes einmal mehr, sozusagen mit dem Sub-Sub-Untertitel. Wir lassen die Sau raus, was natürlich sozusagen einfach mit dem Augenzwinkern nochmal gemeint ist. Ja, man ist vegetarisch unterwegs. Und zweitens sozusagen mit dem Kampagnentitel Born to be Veggie. Und das Ganze sieht man auf einem Sujet, wo man insbesondere Frauen sieht und einen sehr, sehr pinken Spot sozusagen sieht, also ein pinkes Sujet sieht, was natürlich dann einerseits dieses ganze Thema nochmal verstärken soll, also dieses farbenfrohe, dieses Veggie-Thema, auch dass man die Sau rauslässt etc., aber natürlich auch tatsächlich sehr stark die Frauen targetet. Und jetzt muss man sich natürlich hier die Frage stellen, warum macht Katjes das denn einmal mehr? Weil man weiß doch schon, dass die für Veggie stehen und so weiter. Ich meine, wer soll sonst so da draußen stehen? Wäre es nicht schlauer gewesen, mal zu sagen, hey, zu was führt mich denn Veggie eigentlich? Oder wie lecker kann denn Veggie sein? Oder irgendwas anderes. Und Katjes geht tatsächlich ein Stück weit den anderen Weg, statt irgendwas Neues aufzubauen oder sozusagen die, ja, also sich zu fragen, wozu führt Veggie, sagen sie einmal mehr, wir stärken unsere Position. Dahinter steckt natürlich die Idee, wirklich seine Marktführerschaft einmal mehr auszubauen und vor allen Dingen ganz, ganz klar bei den Frauen die Nummer eins zu sein und dort deutlich die Präferenz aufzubauen. Das heißt, es geht hier ganz, ganz stark um die loyalen Käufer auf jeden Fall und dadurch sozusagen ja bei denen nochmal die Position zu stärken, aber sozusagen einen Mitnahmeeffekt zu haben, weil wenn man natürlich jetzt stark einmal mehr mit dem Vegetarischen da reingeht in diesen Markt, dann weckt man natürlich auch alle anderen auf. Es gibt auch vegetarische es gibt auch vegetarische Fruchtgummis, vielleicht probiere ich die ja mal aus, vielleicht gebe ich denen mal eine Chance sozusagen. Und das heißt, es ist auch durchaus denkbar, dass am Regal, wenn es natürlich dann so mal aufgebaut wurde, dass der ein oder andere vielleicht ins Grübeln kommt und mal sagt, hey, das probiere ich auch definitiv aus. Aber dahinter steckt, wie gesagt, so die Idee, einmal mehr diese ganz, ganz klare Fokussierung auf seine Kategorie eben auszubauen und wirklich diese Präferenz ganz, ganz deutlich zu machen. Und das ist insofern schon nochmal interessant, weil da sieht man dann schon, dass dieses, ja, bleib bei deinen Leisten, stärke eben deine Position, auch das, wofür du eben schon stehst. Gerade in der Zeit, wo Aufmerksamkeitsspannen nicht mehr so hoch sind und wo die meisten Marken halt viel zu sehr links und rechts hin und her wechseln, dass es da viele dieser Marktführer da draußen gibt, die einmal mehr sagen, da kommen wir her und da wollen wir auch bleiben, aber wir machen es noch deutlich so, dass es wirklich jeder da draußen auch versteht. Definitiv auch ganz spannende Richtung sozusagen von Katjes hier. Dann kommen wir zum zweiten Thema der Woche und das ist die CMO-Studie von Serviceplan wohlgemerkt, weil bei CMO-Studie könntet ihr auch gerade an McKinsey denken, die ja auch letzte Woche eine rausgebracht haben. Die habe ich letzte Woche hier sozusagen einfach nicht drin gehabt. Ich glaube, die meisten haben eh schon darüber gelesen, weil bei McKinsey war das Spannende und das war also der große Aufschrei sozusagen erstmal, dass auf Platz 17, ich glaube von 20 Kategorien, KI an deren Stelle war. Das heißt, man hat dort knapp 500 CMOs in Europa, glaube ich, vor allen Dingen gefragt und hat sie eben gefragt, okay, rank mal, was ist denn gerade so dein großes Thema im Marketing als CMO? Und dort haben eben die meisten oder wenige Leute, besser gesagt, dass KI tatsächlich ein großes Thema ist, weswegen es nur auf Platz 17 gelandet ist. Was das andere sozusagen interessante war, was viele natürlich auch aus unserer Branche gefeiert haben, war, dass das Thema Branding ganz, ganz weit oben ist, nämlich auf Platz 1. Interessant war dann noch so für mich, dass dann Datenschutz auch noch unter den Top 10 war als Beispiel. Aber wie gesagt, also das war so die größte Diskrepanz, was viele überrascht hat. Einerseits Branding ist sozusagen komplett zurück und auf der anderen Seite eben KI nur auf Platz 17. Und jetzt kommt das Interessante, wo man dann auch feststellen muss, Serviceplan widerspricht sozusagen McKinsey jetzt nicht bewusst, weil auch Serviceplan hat natürlich CMOs befragt, in der Zahl glaube ich 800 und dort nicht nur im europäischen Raum, sondern Middle East war zum Beispiel auch dabei. Und dort hat man auch gefragt, hier kriegt ihr sozusagen eine Liste und rankt jetzt mal, was ist denn für dich dort das Top-Thema? Und jetzt kommt es, statt auf Platz 17 wie bei McKinsey, ist bei Serviceplan das Thema KI auf Platz natürlich 1. Und zwar auch mit der Frage so ein bisschen gefüllt oder mit der Aussage, naja, KI als Automatisierungsprozessmaschine sozusagen einzusetzen, das wäre gerade für viele CMOs dort draußen ein starker Fokus. Auf Platz 4 kommt dann auch das Thema Branding, vor allem Creative Branding oder so haben sie es, glaube ich, genannt. Das heißt also auch da noch in den Top 5 definitiv auch ein Fokuspunkt. Aber das ist mal die erste Feststellung, die wir schon da einmal sozusagen uns auf der Zunge zergehen lassen müssen, dass da eine Art Widerspruch drin ist. Und deswegen einmal mehr müssen wir also feststellen, wir sind da wirklich in so einer ambivalenten Zeit einfach unterwegs. Da kommen ständig irgendwie neue Rankings raus und wir müssen wirklich souverän sein und bleiben und auch diese Ruhe bewahren, wenn wir sowas sehen, dass wir nicht alles sofort für bare Münze nehmen, sondern immer sauber einordnen, wo kommt das her, wer wurde befragt, wie war die Methode dahinter und so weiter. Und am Ende vielleicht einfach auch mal feststellen müssen, wir müssen uns am Ende trotzdem irgendwie unsere eigene Wahrheit da auch kreieren. Wir können sowas nutzen als Auftakt, aber wir müssen am Ende selber prüfen. Ja, was ist denn bei uns die wirkliche Herausforderung? Was braucht meine Marke eigentlich heute wirklich? Und das kann KI sein, das kann aber auch was völlig anderes sein. Interessant waren dann noch so ein paar unterstreichende Zahlen, die einfach zeigen, auch ja, die Zeit ist gerade ziemlich kritisch und auch herausfordernd, weil die CMOs wurden auch gefragt, wie sieht es mit Budgets in den nächsten Jahren aus oder im nächsten Jahr besser gesagt aus. Und da haben 51% der Befragten gesagt, sie erwarten für 2026 eine vergleichbare Entwicklung wie in diesem Jahr. Aber es gab eben auch einen starken Pessimismus, wie zum Beispiel, dass ja in den Vorjahren 25% gesagt haben, dass die Wirtschaftslage sich verbessern wird im nächsten Jahr. Das ist diesmal, liegt das nur bei 20%. Und 29% sind sogar dafür, dass sich die Lage nochmal verschlechtern wird. Und das sind wiederum 5% mehr als letztes Jahr. Also da merkt man schon diesen deutlichen Pessimismus. Und dann wurde auch noch das Thema Marketingbudget abgefragt. Auch da zeigen die Zahlen so ein bisschen diesen Pessimismus raus. Nämlich 38% werden im kommenden Jahr mit den gleichen Etats arbeiten können. Aber auch da gibt es eben diese negative Tendenz. Nämlich 30% erwarten einen Rückgang. Und das lag im Vorjahr bei 27%. Und 31% rechnen sogar mit mehr Geld. Aber das wiederum sind 6 Prozentpunkte weniger als im letzten Jahr. Also überall kann man, wie gesagt, sehen, die Zeit ist definitiv herausfordernd und auch etwas pessimistischer. Interessant fand ich übrigens, dass es tatsächlich Länderunterschiede bei vielen Sachen gibt, was zum Beispiel das Thema Budget angeht, aber was auch das Thema Nachhaltigkeit angeht. In der Niederlande haben nämlich 61% der befragten CMOs gesagt, dass das Thema Nachhaltigkeit für sie wichtig oder sehr wichtig ist, während das in Deutschland nur 27% gesagt haben. Das ist ja auch eine interessante Diskrepanz. Ja, mit diesen Zahlen der Woche sozusagen auch noch zusätzlich möchte ich euch dann auch ins Wochenende entlassen. In dem Sinne, ja, macht euch eure eigene Wahrheit so ein Stück weit. Seht solche Studien immer kritisch und bleibt souverän bei der Bewertung. Und dann ansonsten würde ich sagen, ja, Katjes probieren, oder? Sind ja die Veggie-Marktführer dort draußen. In dem Sinne, schönes Wochenende und einen guten Start in die nächste Woche. Macht's gut, bis dann. Ciao.